Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen.
Glauben Sie, dass ich meine Jugend damit vergeuden werde, Ihnen beim Rezitieren klassischer Träumereien und beim Kratzen auf diesem scheußlichen Instrument zuzuhören? Wisst, dass ich euch verabscheue.
Barry Koskis Orpheus in der Unterwelt war skandalös überdreht und voller Schweinkram. Aber das störte kaum jemanden bei den Salzburger Festspielen. Dass ein Kritiker die Darstellerin hinterher als dick beschrieb, das hat Empörung ausgelöst. Unser Thema gleich. Und der Joker macht in Venedig Furore. Wir schalten zu den Filmfestspielen. Willkommen zum Kompressor.
To your fear and sorrow.
So lacht nur einer. Der Joker, Batmans dunkler Gegenspieler. Die Neuverfilmung des Stoffes von Regisseur Todd Phillips konkurriert bei den Filmfestspielen von Venedig um den Goldenen Löwen und scheint auch gute Chancen zu haben, jedenfalls beim Publikum. Fast 10 Minuten Standing Ovations am Samstag hat es gegeben. Und das für eine Comic-Verfilmung. Unser Kritiker Patrick Wilinski hat das hautnah miterlebt. Hallo Patrick.
Hallo.
Ja, Begeisterung für diesen Joker, aber welche Geschichte ist das denn eigentlich? Denn es gibt ja verschiedene, wie dieser Joker eigentlich zum Joker wurde.
Ja, das stimmt. Also der Film ist zunächst angelegt an dem Comic von 1988, The Killing Joke, wo es ja darum ging, dass der Joker, bevor er zum Bösewicht und Batman-Gegner geworden ist, Stand-up-Comedian werden wollte. Und das ist so eine Idee, die der Film verfolgt. Wir lernen Arthur Fleck kennen, einen Mann mit einer neurologischen Krankheit, die ihn immer wieder zu diesen Lachausbrüchen zwingt. Er wohnt mit seiner Mutter zusammen, in ärmsten Verhältnissen, arbeitet als Gelegenheitsclown, hat aber einen großen Traum. Er möchte in einer Late-Night-Show auftreten, die in Gotham City von Robert De Niros Figur moderiert wird, und er schafft es aber irgendwie nicht. Seine Auftritte sind total peinlich, niemand lacht über ihn. Es ist so ein Alltag voller Niederlagen. Und das Interessante ist zwar, dass Todd Phillips, der Regisseur, sich an diesem Comic inspiriert hat, aber er hat uns hier in Venedig gesagt, dass die Vorlagen und die Inspiration dann doch auch andere sind.
So there's a little bit, I guess, of Killing Joke with the idea of a failed stand-up comedian. But, you know, another big influence of this movie and the thing that inspired the original creators of Joker was the silent film The Man Who Laughed.
Die größte Inspiration für diesen Film, das war der Stummfilm von 1928, Der Mann, der lacht, in dem ja Konrad Veidt, damals inspiriert nach Victor Hugos Roman, Gwynplaine spielte, also einen gefolterten Mann, dem die Mundwinkel aufgeschlitzt worden sind und dadurch natürlich lachend durch die Welt ging. Und das ist hier natürlich auch eine Inspiration, wenn ich sogar sagen würde, er speist sich sowieso aus ganz vielen anderen filmischen Vorbildern, nicht nur dieses Stummfilms.
Mhm. Also filmische Vorbilder haben ihn inspiriert, aber das sind offensichtlich nicht die häufigen Marvel-Verfilmungen. Also welchen Stil hat dieser Joker?
Ja, es ist alles sehr düster und das ist fast schon eine Untertreibung, das Düstere. Man muss sagen, dieser Joker, den wir hier gesehen haben, das ist quasi eine Fortsetzung vom Taxi Driver. Überhaupt das ganze amerikanische Kino der 70er Jahre steht hier Pate. Es gibt eine Verfolgungsjagd auf einem Bahnhof, da siehst du sofort French Connection nachinszeniert. Und überhaupt dieser Joker, gespielt von Joaquin Phoenix, der hat so viel von Travis Bickle, dem damaligen Taxifahrer. Denn er geht durch diese Stadt, durch Gotham City, die voller Ratten ist und immer ärmer wird und immer schmutziger wird. Das ist alles immer ganz furchtbar, wie die Menschen dort in Armut leben. Und er wird immer wütender an diesen Verhältnissen. Er beginnt zu fluchen, er beginnt sich auf die Seite der Armen zu stellen. Er hasst die Reichen, vor allem den großen Reichen dieser Stadt, den Vater von später Batman, Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne. Und das Spannende ist, dass diese Düsterheit nie aufgebrochen wird, weil du schon Marvel erwähnt hast, ist es halt so, dass es hier nicht einen Moment gibt, wo man gerade lachen kann, eine Nebenfigur, die irgendwie lustig oder trottelig ist. Es ist eine Fahrt in die Hölle, ein Psychogramm eines geistig gestörten Menschen, der an diesen Verhältnissen um ihn herum zerbricht und dadurch quasi aufsteigt zu dieser Galionsfigur des Widerstands gegen die Reichen, gegen die Unterdrückung, für alle, die sich vernachlässigt fühlen. Das ist sehr düster, das ist wirklich schwarz, sehr schwarz und erinnert eben vor allem an das Kino der 70er Jahre. Und diese Düsternis, das unterscheidet ihn natürlich von den Marvel-Verfilmungen. Das Interessante ist, Todd Phillips hat hier in Venedig auch gesagt, dass er zwar nicht weiß, ob das einen Einfluss darauf haben wird, aber es war schon sehr schwer für ihn, diesen Film überhaupt zu machen.
But yeah, when we originally kind of conceived of this idea, it was very much about this sort of genre of taking a different approach with it. But I don't know what sort of a effect it'll have with other filmmakers.
Also es geht ihm um die Härte, die Dunkelheit der Bilder, es ist auch viel Gewalt hier zu sehen. Er weiß sofort, dass Studios danach nicht lechzen, weil man nicht das großmögliche Publikum erreichen kann damit. Er weiß nicht, ob dieser Film eine Art Inspiration für eine neue Art des Comicfilms sein kann, aber er hofft doch, dass man sich auch von Marvel ein bisschen distanzieren kann. Und das ist ihm meiner Meinung nach recht gut gelungen.
Mhm. Nun spielt ja Joaquin Phoenix diesen Joker. Das ist, kann man sagen, eine dankbare Rolle. Jedenfalls Jack Nicholson und Heath Ledger haben damit sehr große Erfolge. Also was macht Phoenix aus der Figur?
Es ist eine körperliche Performance, die ich eigentlich so nur aus dem Theater kenne. Er hat sich abgemagert, steht eigentlich kurz vor der Bulimie meines Erachtens nach. Man sieht die Schulterblätter, wie sie so aus der Haut ragen. Er ist klein, er ist immer gebückt, hat tiefe Augenringe. Er schlurft durch diese Stadt. Und dieses Lachen, wir haben es ja am Anfang gehört, dieses Lachen, es brennt sich in den Kopf ein, weil es kommt fast in jeder dritten Szene vor, dass er dann unangekündigt anfängt zu lachen. Und dieses Lachen, das hat nichts Menschliches. Es ist auch kein Auslachen, es ist kein Mitmachen. Kein Mitlachen. Es kommt von irgendwoher. Und es unterscheidet ihn auch von dieser Jack Nicholson-Figur, der ja wirklich so eine Art, ja, verrückter Clown war. Da war wenig Brutales dabei. Heath Ledgers Härte musste so sein, weil in der Batman-Verfilmung Batman ja auch so eine gewisse Härte hatte. Aber das war so eine Härte, die man noch recht gut fassen konnte. Das, was Phoenix spielt und wie er das spielt, das ist voller Ambiguitäten. Und diese Rolle ist halt voller Ambiguitäten. Denn der Joker ist sowohl Täter als auch Opfer. Und das war auch etwas, was Joaquin Phoenix, wie er uns hier erzählt hat, sehr, sehr interessiert hat an dieser Rolle.
He's so hard to define, and you don't really want to define him. We would get close at times. There are times I find that I was identifying certain parts of his personality or motivation, and then I would back away from that.
Also er erzählt, wie schwer es war, ihn überhaupt zu fassen zu bekommen. Und quasi mit jedem Drehtag wurde eine neue Facette des Jokers offenbar, die er gespielt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Joaquin Phoenix ist ja ein Method-Actor. Das heißt, er steigt da rein mit Haut und Haar und versetzt sich da rein. Und es gibt Fotos auch von den Dreharbeiten, wo man meint, dieser Mensch ist der Joker. Aber was für ein Joker, das wechselt halt immer wieder. Und es ist sehr spannend, wie dieser Film wirklich auch hin und her springt und sich nicht festtackern lässt. Weshalb auch viele ihn auch nicht mögen, das muss man auch mal sagen.
Nun wurde ja die berühmte, bekannte Batman-Trilogie von Christopher Nolan auch für die politischen Aussagen oder politischen Bezüge gelobt. Wie sieht das bei diesem Joker hier aus?
Ja, das fand ich sehr spannend. Vor allem die amerikanischen Kritiker können mit dem Joker nicht so viel anfangen mit diesem Spielfilm, weil er eben politisch genauso wie seine Hauptfigur nicht zu fassen ist. Täter und Opfer zugleich. Der Joker ruft zur Anarchie auf in Gotham City und dann gibt es einen Aufstand der Armen, der Vergessenen, der Vernachlässigten. Die schreien dann Kill the Rich, tötet die Reichen, und das befeuert der. Und er findet das schön, er findet das wunderbar, was er da losgetreten hat. Es brennt, es werden Läden geplündert, es kommt zum Mord natürlich am Thomas Wayne, den Vater von Bruce Wayne, der dann später zum Batman wird. Und der Film zeigt das erstmal als Reaktion eines Volkes, das unterdrückt worden ist. Das versteht man irgendwie plötzlich, dass diese Anarchie vielleicht auch kommen kann, wenn man so weiterlebt, wie man lebt. Das ist gar nicht so leicht zu fassen. Der Film bezieht dabei aber keine Position. Und das finde ich aber ganz gut, weil wir eben durch die Augen des Jokers gucken. Ein Mann, der vielleicht das alles initiiert hat, oder er wird von diesem Mob vielleicht als Anführerfigur hochstilisiert und kann sich dagegen nicht wehren. Auch das ist eine Lesart, die möglich ist. Und das fand ich sehr spannend. Das unterscheidet ihn noch von Nolan, der sehr klar gegen den Überwachungsstaat war und so weiter und so fort. Das ist hier in der Ambiguität vielleicht auch perfekt für unsere Zeit. Kein Anti-Held, auch kein, ja, Bösewicht. Dieser Mensch zerbricht an den Verhältnissen. Die Verhältnisse machen den Joker. Das finde ich schon sehr intelligent.
Joker, der in Venedig gefeiert wird. Hintergründe von unserem Kritiker Patrick Welinski. Herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Soziale Netzwerke machen Hass sichtbar, stacheln zu Hetze auf. Dieses Gefühl herrscht ja schon lange, doch klare Belege fehlten. Wie macht man diese Entwicklung fassbar? Wie untermauert man die Radikalisierung von Nutzern mit Zahlen und Beispielen? Ein Forscherteam aus Brasilien hat genau das jetzt liefern können, und zwar in Form einer Studie über die Videoplattform YouTube. Jan Rehm mit den Einzelheiten.
YouTube hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Plattform entwickelt, über die politische Videos millionenfach geteilt werden. Dass die Videos auch teils extreme politische Positionen verbreiten, ist kein Geheimnis.
Hello, I'm Jared Taylor, and I'd like to talk about the reality of rape.
Layers of warnings, basically, before you can come in and see the video. And this, Jared, correct me if I'm wrong.
And I would like to talk to you about racial differences in intelligence.
Außerdem gibt es schon seit Monaten die These, dass die Empfehlungsalgorithmen von YouTube zu einer Radikalisierung führen. Seit dieser Woche ist das keine These mehr. Forschende um den Brasilianer Manuel Horta Ribeiro veröffentlichten ihre Untersuchung der Radikalisierung von Nutzern durch YouTube.
The main idea of this paper was to settle down this question and to try to prove if we can actually track this migration of users.
Sie wollten die Migration von Nutzern von gemäßigten Kanälen hin zu extremen Kanälen nachzeichnen, erklärte Manuel Ribeiro. Als gemäßigt hätten sie Kanäle eingestuft, die politisch dem sogenannten Intellectual Dark Web zugerechnet würden und in rechtskonservativen Kreisen umstrittene Themen aufgreifen wie Gleichberechtigung. Extremer geht es zu in Videos der Strömung Alt-Light. Diese würde nationalistische und latent rassistische Meinungen verbreiten. Alt-Right hingegen als dritte Stufe der Radikalisierung, wie sie die Studienautoren skizzieren, sei offen rassistisch und propagiere die Überlegenheit der weißen Rasse. Die Wanderung von moderaten zu extremen Videos wiesen die Forscher anhand von Kommentaren nach, die sie über einen Zeitraum von 10 Jahren zurückverfolgten. Insgesamt werteten sie über 79 Millionen Kommentare von über 330.000 Videos aus. Dabei wiesen sie nicht nur nach, dass die Nutzer sich in der Tat radikalisierten und von eher moderaten zu extremen Kanälen ziehen. Sie zeigten auch, dass der YouTube-Empfehlungsalgorithmus dabei eine große Rolle spielt. Und außerdem, so Manuel Ribeiro,
we still found that these communities are reachable from each other. So it's easy to reach from the intellectual dark web, it's easy to reach the alt-light. And it's possible, although not very likely, that you will reach the outright through channel recommendations.
Sie hätten herausgefunden, dass die Communities erreichbar seien untereinander. Es sei einfach vom Intellectual Dark Web aus, die Alt-Light zu erreichen. Und selbst die Alt-Right könnten über die Empfehlungen erreicht werden, auch wenn das weniger wahrscheinlich sei. Die Untersuchungen von Ribeiro und Kollegen sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Auch Leonhard Dobusch, Professor an der Universität Innsbruck, hat das Paper gelesen. Seiner Meinung nach sei die Untersuchung die erste, die sich auf wirklich umfangreiches Quellenmaterial beziehe.
Was die Leistung von Ribeiro sicher ist, ist hier quasi sich auf die Kommentare zu stützen und wirklich nachzuzeichnen, dass Leute, die zuerst nur unter nicht so radikalen Videos kommentiert haben, binnen kurzer Zeit dann auch auf radikaleren Kanälen kommentieren, und das zumindest legt das eine qualitative Untersuchung einer Stichprobe nahe, das auch eher zustimmend tun. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer der Beiträge dieser Untersuchung, hier wirklich auf einem sehr guten Datenbasis wirklich nachzuzeichnen, dass es zu einer Radikalisierung kommt und auch wie sich die vollzieht.
Ob die Radikalisierung allerdings durch YouTube und seine Algorithmen tatsächlich ausgelöst oder gefördert wird, da ist sich Studienautor Manuel Ribeiro nicht sicher.
It may be amplifying a problem that already existed.
Er stellt die These auf, die Algorithmen spiegelten das menschliche Verhalten. Die Technik verstärke vorhandene Tendenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Weitersauer.
Rekordergebnisse bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen für die AfD. Was bedeutet das für die Kulturszene? Auch in anderen Bundesländern müssten sich die Kulturschaffenden auf den Umgang mit der Partei einstellen, meint der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, Hasko Weber. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Die Auseinandersetzung, die wird kommen, da bin ich ganz sicher. Heißt, glaube ich, für alle, dass wir unter Umständen auch Selbstverständlichkeiten, die noch vor kurzer Zeit niemand in Frage gestellt hätte, argumentativ begründen müssen. Und ich sehe das aber auch als eine Herausforderung, überhaupt in die Tiefe zu gehen und bestimmte Begrifflichkeiten aufzulegen. Ja, die Freiheit der Kunst, was ist das eigentlich? Und sich da klar und verständlich zu positionieren, halte ich für eine wichtige Grundlage, auch in folgende kommende Auseinandersetzung gehen zu können.
Sensationsfund auf Schloss Neuschwanstein. Nach 150 Jahren fanden Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes den Grundstein. Zuerst orteten sie mit elektromagnetischen Sondierungssystemen eine Messingkapsel, die als Kennzeichnung hinter dem Stein eingebaut worden war. Der mit 1869 datierte Ziegel fand sich in der Nähe. Ganz in der Tradition der damaligen Zeit enthält die Messingkapsel den Angaben zufolge einen Bauplan, Porträts des Bauherrn und Geldmünzen. Er war eine Größe der deutschen Musikszene. Jetzt ist der Sänger, Musiker und Produzent Edo Zanki mit 66 Jahren gestorben. Zanki arbeitete mit Xavier Naidoo, Herbert Grönemeyer und Ina Deta zusammen. Er schrieb Songs für Tina Turner und Ulla Meinecke und er sang auch selbst. Edo Zanki wurde im kroatischen Zadar im damaligen Jugoslawien geboren und kam im Alter von 5 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Noch nie hat ein Filmstudio einen Kinosommer in Nordamerika so beherrscht wie Walt Disney. Rund die Hälfte aller Tickets wurden für Disney-Filme verkauft. Das ging aus den aktuellen Zahlen der Firma Comscore hervor. Der größte Hit des Studios war Der König der Löwen mit 1,5 Milliarden Dollar Einnahmen, derzeit auf Platz 7 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ebenfalls sehr erfolgreich waren Avengers Endgame, Toy Story 4 und Aladdin. Disney hat sich durch seine hochkarätigen Zukäufe Lucasfilm, Pixar, Marvel und zuletzt 20th Century Fox in den vergangenen Jahren zum absoluten Marktführer entwickelt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Fast nackig auf der Bühne, kein Problem, aber dick genannt zu werden, das regt die Opernsängerin Catherine Lewick so richtig auf. Zu Recht? Fragen wir gleich hier. Weiter im Studio. Max Oppel, willkommen. Penisse und Vulven auf der Bühne und das bei den Salzburger Festspielen, meine Damen und Herren. Berikoskis Inszenierung von Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt war ein kalkulierter Skandal, das Publikum begeistert. Kritiker Manuel Bruck von der Welt hatte da schon was dran auszusetzen und das hat jetzt ein Nachspiel. Bruck hatte die Aufführung als immer gleiches Sex-Boulevard-Stück kritisiert und geschrieben, Zitat, immer wieder machen dicke Frauen in engen Korsetten in diversen Separés die Beine breit. 2 Wochen später hat die Hauptdarstellerin Catherine Lewick davon Wind bekommen. Man changiert gerne zwischen Deutsch und Englisch. Und per Twitter, also gezwitschert, eine Empörungswelle losgetreten. Sie fühlt sich herabgewürdigt und Bruck verteidigt sich da heute in der Zeitung ausführlich. Man müsse doch jemanden, der dick ist, auch dick nennen dürfen. Unsere Kritikerin Franziska Stürz hat das Stück selber gesehen und für uns auch besprochen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Frau Stürz, können Sie diese nachträgliche Empörung verstehen?
Ja, ich kann verstehen, dass die Darstellerin der Eurydike, Catherine Lewick, da von diesen ja, sehr platten oder pauschalen Formulierungen sich verletzt fühlt oder eben nicht umfassend genug wiedergegeben, was sie auf der Bühne leistet. Dennoch war auch ich in der Situation, beschreiben zu sollen, was ich da auf der Bühne gesehen habe bei der Premiere. Und Tatsache ist, dass Catherine Lewick als Eurydike in der Inszenierung von Berikoski fast nackt, also in einer hautfarbenen Corsage am Anfang und in einer schwarzen Corsage am Ende, auf der Bühne zu sehen ist und sehr viele Sexszenen zu spielen hat, da es in dem Stück auch um diese sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau geht. Es geht um Ehe und eben auch Beziehungen außerhalb der Ehe. Es geht natürlich auch noch um andere Dinge. Es geht auch um ein Frauenbild. Und eigentlich wollte Berikoski dieses Frauenbild ja in den Fokus rücken. Er hat tatsächlich eine Frau gezeigt, die ja nur in Unterwäsche herumläuft und auf den nächsten Sexpartner wartet. Und das ist in sich schon mal ein Kommentar. Damit ist man aber auch als Darstellerin dann eigentlich, weiß man, worauf man sich da einlässt und kann jetzt nicht so überrascht sein, dass das auch thematisiert wird.
Ja, zumal sie ja auch namentlich gar nicht genannt wird. Also der Kritiker Bruck bezieht sich eben darauf, dass er sagt, er wollte insgesamt einfach beschreiben, was dort passiert und da sind eben dicke Frauen dabei. Aber auch das, meinen Sie, da muss man auch schon vorsichtig sein.
Naja, es ist so, dass einige der Frauen auf der Bühne, es gibt da eigentlich nur die Hauptrolle der Eurydike, die diese Sexszenen zu spielen hat. Insofern stimmt das nicht ganz. Es gibt dann noch andere Göttinnen oder göttliche Figuren, zum Beispiel den Cupido, der eben von Nadine Weismann dargestellt wird. Die hat aber dann immer so einen Paillettenanzug an, der ist hauteng, aber auch sie ist keine, ja, magersüchtige Frau. Ich weiß nicht, wie soll man das Gegenteil von vollschlank, füllig, mollig, rundlich, ja, wie soll man das beschreiben, wenn eine Frau kein Modelmaße hat?
Also da höre ich jetzt raus, einerseits Verständnis, andererseits, sie muss sich auch das gefallen lassen. Also wo sind wir jetzt?
Ja, wir sind im Theater, wir sind auf der Opernbühne, wir sind in der darstellenden Kunst. Und wenn ein Regisseur so ein Konzept hat, wo das auch so thematisiert wird, dann ist es schon eine Herausforderung für die Darsteller. Es ist ja auch so, dass Martin Winkler da als Jupiter mit einem Glitzerpenis über die Bühne gehopst ist, in einem Fliegenkostüm, wo er durchaus auch ein Bäuchlein hatte und er hätte auch ein bisschen dicker sein können, um diese Fliege glaubhafter darzustellen. Kann man auch so sagen, Herr Winkler war zu schlank. Nein, also wenn es darum geht, wer jetzt wie von wem bewertet wird in seiner Körperfülle, dann sind wir doch irgendwie auf der falschen Ebene, um jetzt das Kunstprodukt, das da gezeigt wird, zu bewerten. Und ob jetzt Menschen in die Figur passen, ja, also man wird schon nach Typ gecastet.
Genau, und Sie als Kritikerin müssen ja schließlich jetzt damit umgehen, Sie haben das im Hinterkopf, also dass da es offensichtlich diese Vorbehalte gibt oder es ist ja eine regelrechte Empörung. Und was soll man nun tun? Also welche Regeln kann man sich überhaupt auferlegen in diesem Fall?
Also ich würde mal sagen, diese Formulierungspolizei, die sich da formiert von Menschen, die finden, dass andere über in der Öffentlichkeit nicht mehr aus ihrer Sicht beschreiben dürfen oder auch werten dürfen, wie jemand aussieht, die ist doch auch irgendwo verlogen. Also das Body-Shaming, das heißt ja nicht, also wenn ich das so beschreibe, dass dort jemand Übergewichtiges in diese Figur darstellt und dadurch so und so wirkt, heißt es ja nicht, dass ich den anklage oder dass ich ihn bloßstelle oder lächerlich machen möchte.
Genau, aber Sie sagen übergewichtig. Also das Wort dick ist ja dann doch wieder anders. Also im Einzelfall muss man es wahrscheinlich bewerten.
Neue Formulierungen suchen, die politically, socially correct sind. Mhm. Ja, vielleicht brauchen wir alle einen festgelegten Ausdruckskatalog. Da sind wir dann aber schon ziemlich nah bei der Zensur.
Das kann ich nachvollziehen, dass Sie das so sehen. Aber letztlich muss man ja dann sagen, ist dieser Fall also ein Beispiel dafür, dass wir uns in diese Richtung bewegen? Ja? Also, dass man im Grunde eingeschränkt wird in seiner Formulierung. Also Sie sehen das nicht als einen Fall, über den man diskutieren muss und sagen muss, na gut, aber dann hätte er wenigstens auch die Männer als dick beschreiben müssen.
Die waren nicht so gezeigt, die waren auch nicht nackt und die waren nicht, also sie waren auch nicht so rund.
Ist das vielleicht auch ein Problem? Also hätten sie vielleicht eben da auch so gezeigt werden sollen?
Nein, das war alles in Ordnung. Es war so, wie es war. Und es wird dann manchmal von anderen Darstellern, wenn die umbesetzt werden, dann sind es andere Figuren. Und dann thematisiert man das oder man thematisiert es nicht. Es ist tatsächlich so ein bisschen Schicksal. Also das ist, ich habe das auch schon früher mal erlebt. Es gab in Glyndebourne einen Rosenkavalier und da wurde auch die Sängerin des Octavian dann eben aufgrund ihrer äußeren Erscheinung als nicht so wirklich glaubwürdig für diese Figur und als Pummelchen oder so bezeichnet. Und auch da gab es wieder diese Bodyshaming. Diese Aufregung. Mhm. Es ist so, dass man, ob als Kritiker oder als Publikum, ganz normaler Besucher, da im Theater sitzt und das verarbeitet, was man da zu sehen bekommt und das auch wertet. Und ob man das jetzt sich gerne dann anschaut oder ob man findet, dass man das lieber nicht sehen würde. Also so etwas würde ich lieber nicht sehen, weil es irgendwie unästhetisch aussieht.
Mhm. Aber ist Ihr Eindruck auch, dass es dann eben vor allem Frauen betrifft?
Nein, das gibt es auch bei Männern. Natürlich, es gibt auch stark übergewichtige Darsteller, ob das jetzt im Fernsehen Schauspieler sind oder auf der Bühne. Und da muss man sich dann auch überlegen, wie man das wertet oder ob dieses äußere Erscheinungsbild Teil des Castings ist oder ob es das eben nicht ist und ob man das thematisiert. Mhm. Also ich kann nur für mich sprechen, ich als Frau und als Journalistin und auch als Sängerin finde nicht, dass wir das brauchen. Ich finde, ich könnte damit leben, wenn jemand meinen Hintern als zu dick beschreibt in einer Kritik. Ich könnte auch, kann auch damit leben, dass ich jemanden als nicht optimal äußerlich beschreibe, in welcher Form auch immer. Vielleicht würde ich es nicht so platt formulieren und zu sagen, jemand ist wahnsinnig dick, sondern es versuchen, anders zu umschreiben. Aber dann muss ich das auch als Kritikerin beschreiben dürfen. Das aufzuoktroyieren, wie man das zu beschreiben hat, finde ich, sehe ich kritisch.
Ist das Wort dick verletzend oder müssen Opernsängerinnen und Sänger sowas aushalten? Das war Kritikerin Franziska Stürz. Sie bewertet für uns regelmäßig Opernaufführungen.
Fundstück.
Nachts sind Geräusche über weitere Strecken als tagsüber zu hören. Daher war das die bevorzugte Zeit bei der Ethnie der Banda Linda, um mit ihren Lenga-Trommeln Nachrichten zu versenden. Bis zu 12 Kilometer sind die Sounds in der Savanne der Zentralafrikanischen Republik dann zu vernehmen. Mit den Trommeln lassen sich Klang und Rhythmus der von den Banda Linda gesprochenen Sprache nahezu exakt imitieren. Daher kann mit ihnen alles ausgedrückt werden, was auch mit der menschlichen Stimme möglich ist. 1982 hat der Musikethnologe Simcha Arom aus einiger Entfernung die Botschaft an einen Dorfbewohner aufgenommen, die ihn darüber informiert, dass in seiner Familie ein Baby geboren wurde.
In der zentralafrikanischen Nacht, Banda Drums Message, ein Fundstück von Paul Paulun, unserem Fundstücke-Sammler und Finder.
Deutschlandfunk Kultur, Kompressor, Magazin für Popkultur mit Max Oppel.